Heute ist zwar noch nicht Weihnachten, aber in einer Woche ist Weihnachten. Und das ist der Gottesdienst, den wir haben, der am nächsten an Weihnachten dran ist, weil wir über Weihnachten dann in unsere Weihnachtspause gehen werden als Kirche, auch um die Feiertage in unseren Familien und so weiter genießen zu können. Und ja, heute geht's um Weihnachten, heute geht's um das vollkommene Geschenk. Und ich weiß nicht, ob du schon jemals, also wenn du an das beste Geschenk denkst, das du jemals erhalten hast, das Geschenk, das dir einfach sehr viel Freude gemacht hat. Ja? Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, das war ein vollkommenes Geschenk, aber denk einfach an das beste Geschenk. Und es kann vielleicht aus unterschiedlichen Gründen das beste Geschenk gewesen sein. Ja? Also wenn ich an ein Geschenk denke, das mir richtig viel Freude bereitet hat, dann denke ich oft als erstes irgendwie an die Geschenke, die ich als Kind gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber da ist man irgendwie so richtig begeistert über jedes Geschenk, oder? Als Kind. Und dann irgendwie als Erwachsener verliert sich das ein bisschen manchmal und man denkt sich, naja, man kann sich das eh auch selber kaufen und so. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Aber im Grunde, es gibt verschiedene Motivationen hinter Geschenken. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt, Big Bang Theory. Das ist eine meiner Lieblingsserien und da ist ein Typ, der irrsinnig intelligent ist, der heißt Sheldon. Der ist irrsinnig intelligent, aber nicht besonders sozial kompetent, sagen wir so. Und eine junge Frau, die heißt Penny, gibt ihm ein Geschenk und einfach, weil sie ihm was Nettes geben will und er sagt daraufhin zu ihr, ich weiß, du denkst, du bist großzügig, aber die Grundlage fürs Schenken ist Reziprozität, das heißt, dass man das dann zurückgeben muss. Du hast mir kein Geschenk gegeben, du hast mir eine Verpflichtung gegeben. Jetzt muss ich losziehen und für dich ein Geschenk mit angemessenem Wert erwerben, welches das gleiche Level der Freundschaft deines Geschenks für mich ausstrahlt. Okay? Und er sagt vielleicht das, was sich so mancher denkt. Ja? Also wir kennen ja alle ein bisschen diesen Gedanken. Und eine Motivation, um ein Geschenk zu schenken, ist sicher auch, um gut dazustehen, ja, also um nicht Gesicht zu verlieren. Eine andere Motivation, ein Geschenk zu schenken, ist, um sich damit eigentlich selber was zu schenken. Ja? Vor langer Zeit habe ich meiner Frau so Rückenmassagegerät gekauft, so ein Rückenmassagegerät. Und das war natürlich... Ich habe mir gedacht, es wäre so viel besser für sie, wenn sie was Ordentliches hätte, statt sich auf meine Hände immer verlassen zu müssen. Ich habe bei dem Geschenk überhaupt nicht an mich selber gedacht. Was mich auch zur nächsten Motivation bringt, nämlich man kann etwas schenken, um jemanden zwangs zu beglücken. Ja? Also um irgendwie, ich weiß, was du brauchst, ja? Und ich werde dir das jetzt schenken. Egal, ob du das willst oder nicht. Ja? Das ist auch überspitzt gesagt natürlich. Aber es gibt auch, und es gibt vielleicht noch viele andere Motivationen, aber im Grunde die Motivation, die wirklich zählt bei einem Geschenk, ist, wenn wir das Geschenk aus Liebe schenken. Einfach aus Liebe. Und heute geht es natürlich um Jesus, heute geht es um das vollkommene Geschenk, das größte Geschenk. Und im ersten Johannesbrief in der Bibel, in Kapitel 4, Vers 9 steht, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Also Gott, dieses Geschenk ist ein Geschenk, das wurde aus purer Liebe geschenkt. Jetzt gibt es Geschenke, es gibt unterschiedliche Arten von Geschenken. Es gibt Geschenke, die wir brauchen, Geschenke, die wir wollen. Und ich möchte gleich mal einsteigen in das, ich weiß nicht, habe ich da Folie für diesen Punkt, Jeder? Geschenke brauchen, Geschenke wollen oder so? Geschenke habe ich es. Geschenke wollen, Geschenke brauchen, genau. Und ich möchte gleich einsteigen, welche Arten von Geschenk gibt es? Ich habe schon über die Motivationen hinter Geschenken gesprochen. Welche Arten von Geschenk gibt es? Es gibt Geschenke, die wir nicht brauchen und nicht wollen. Wie zum Beispiel das Massagegerät, was ich vorher erwähnt habe. Es gibt auch Geschenke, die wir brauchen, aber nicht wollen. Als ich ein Kind war, habe ich jedes Jahr von meiner Großtante so gestrickte Hauben und so geschenkt bekommen. Und wenn ich es zurückdenke, ja, dann bin ich wirklich froh über diese Geschenke eigentlich jetzt im Nachhinein. Aber damals habe ich das nicht so gut verstanden. Ich habe es schon gut brauchen können, eigentlich, aber wollen habe ich es nicht so wirklich. Es war jetzt nicht die größte Freude, wenn ich das Geschenk aufgemacht habe und da war halt eine Haube drinnen. Geschenke, die wir brauchen, aber nicht wollen. Es gibt auch Geschenke, die wir nicht brauchen und schon wollen. Mein Sohn hat eine ganze Liste davon, die er für Weihnachten haben will. Ja. Und dazu brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Es gibt auch Geschenke, die wir brauchen und wollen. Zum Beispiel, ich hätte gern eine Smartwatch. Aber das fällt vielleicht in die vorherige Kategorie und nicht in die. Aber es gibt tatsächlich Geschenke, die wir schon brauchen und schon wollen. Und das sind natürlich die besten Geschenke, ja, die einen praktischen Wert haben, die wir wirklich brauchen können und die wir auch gerne wollen und die aus der richtigen Motivation geschenkt werden, nämlich Liebe. Jetzt, wenn du über das größte Geschenk, das ich erwähnt habe, über Jesus nachdenkst, in welche Kategorie fällt Jesus für dich? Vielleicht sagst du, du brauchst ihn nicht und du willst ihn nicht. Es gibt viele Leute, die das denken. Ja? Und ich habe schon oft gehört von Menschen, die sagen, ich schaffe es allein. Ja? Ich brauch das nicht. Das ist eine Krücke für die Schwachen, so auf die Art. Ja? Ich brauche das nicht, ich schaffe es alleine. Oder ich habe auch schon gehört, ich will nicht, dass mir vergeben wird. Ich möchte das selber büßen, was ich getan habe. Ja? Das habe ich auch schon gehört. Und das ist in der Kategorie, ich brauche es nicht und ich will es nicht. Oder vielleicht denkst du, du weißt, dass du ihn brauchst, also du brauchst ihn, aber du willst ihn nicht. Ja? Und vielleicht, es gibt viele Menschen, die eine Haltung haben von, ich will es mir selber zurechtrichten, ich will mein eigenes Leben leben. Ich weiß, eigentlich bräuchte ich ihn, aber eigentlich will ich ihn nicht. Ja? Ich will keinen König in meinem Leben haben. Ich will es mir selber richten. Oder vielleicht brauchst du ihn nicht, aber willst ihn. Ich habe schon oft gehört von Leuten, die sagen, ja, es muss schön sein, einen Glauben zu haben. Aber ja, für mich ist das nichts. Ja? Es muss schön sein, aber für mich ist das nichts. Du brauchst ihn nicht, aber irgendwie willst du ihn. Oder, und das ist meine eigene Erfahrung, du brauchst ihn und willst ihn. Ich kann von mir sagen, in meinem Leben, ich brauche ihn. Und ich will ihn auch. Und das hat ein paar verschiedene Gründe. Und in die möchte ich euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen. Warum ich in meinem Leben Jesus brauche und ihn will. Und warum ich glaube, dass eigentlich meiner Meinung nach Jesus etwas ist, das jeder Mensch braucht. Und wenn ich verstehe nicht, warum nicht jeder Mensch ihn will. Und diese Gründe möchte ich euch mit hineinnehmen. Zuerst, warum brauchen wir das Geschenk Jesus? Und das Erste ist, wir sind getrennt vom Himmel, von der himmlischen Realität, getrennt von Gott. Und deswegen kommt der Himmel zu uns. Deswegen kommt Jesus in diese Realität. Wenn wir in die Bibel schauen, am Anfang der Schöpfung sind diese beiden Sphären, diese beiden Realitäten von Himmel und Erde sind vereint. Im Garten Eden, im Paradies. Gott geht unter den Menschen. Da ist komplette Einheit da zwischen diesen beiden Bereichen. Gott ist gut, er ist absolut gut. Und seine Schöpfung, die Erde, spiegelt seine Güte wider. Sie spiegelt sein Wesen wider. Er sagt, es ist gut über die Schöpfung. Und es gibt keine Krankheit, es gibt kein Leid, es gibt keine Trauer, keine Ungerechtigkeit. Keinen Krieg, keinen Streit. Und was es schon gibt, ist Schönheit und Freude und Ganzheit und Herrlichkeit und Liebe und Gesundheit und so weiter. Alles, was wunderschön ist. Es gibt perfekte Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und die Schöpfung ist im Einklang. Es funktioniert alles. Ja, es ist alles gut, so wie es sein soll. Und dann gibt Gott den Menschen Autorität, um in dieser Schöpfung, um in seinem Namen, in dieser Schöpfung, in der Erde, zu herrschen. Und das bedeutet, seinen Willen auszubreiten, um das zu gestalten und um das zu verwalten und gestalten und aufzuarbeiten in seiner Art und Weise, ja, nach seinem Willen, nach seinem Wesen. Das ist die Aufgabe, die er den Menschen gibt und das ist die Autorität, die er den Menschen schenkt. Aber die Menschen wenden sich von Gott ab und wollen ihr eigenes Ding durchziehen. Und sie verwenden diese Autorität, die ihnen geschenkt wurde, um dann ihr eigenes Ding zu machen, um in ihrem eigenen Willen das zu gestalten, um das so zu richten, damit es ihrem eigenen Wesen entspricht und nicht mehr dem Wesen Gottes. Und das Problem damit ist, dass dadurch alles in getrennt wurde. Weil Gott ist heilig, er ist gut, er ist perfekt, er ist wunderbar, er ist gerecht. Und in seiner Gegenwart kann keine Ungerechtigkeit bestehen. In seiner Gegenwart kann keine Krankheit bestehen. In seiner Gegenwart kann kein Streit oder kein Krieg bestehen. Alle diese Dinge, die nicht seinem Wesen entsprechen, können nicht in seiner Gegenwart bestehen, weil er perfekt ist. Das heißt, als die Menschen die Autorität angefangen haben zu missbrauchen im Garten Eden, wir nennen das den Sündenfall, von dem Moment an war da eine Trennung zwischen der Schöpfung, zwischen also der Erde und dem Himmel, dem Bereich, wo Gott regiert. Aber, und wir sehen, bis heute sehen wir, was das bewirkt in unserer Welt. Ja. Aber in Jesus kommt der Himmel herunter auf die Erde. Und in Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 13 steht, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, und da ist Jesus gemeint, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und diese Trennung, ich habe gerade darüber geredet, wie diese Trennung von diesen beiden Sphären, von diesen beiden Realitäten passiert ist. Aber damit einhergehend natürlich auch die Trennung zwischen Menschen und Gott. Diese Trennung der Beziehung zwischen dem Mensch und Gott. Die Beziehung ist zerbrochen. Und als Resultat davon fehlt etwas. Wir wurden nicht erschaffen, um eigenständig zu sein. Wir wurden erschaffen, um in Beziehung zu stehen mit unserem Schöpfer. Und wir sind durch diese Trennung, fehlt etwas tief in uns. Und es ist etwas nicht im Lot. Und wir versuchen, das mit allen möglichen Dingen zu füllen, aber es funktioniert nicht, weil letztlich haben wir keine bleibende Freude dadurch, keinen bleibenden Frieden dadurch. Wir versuchen auf menschliche Art und Weise alles Mögliche zu richten, mit teilweise auch Erfolg, aber insgesamt merken wir immer wieder, es kommt trotzdem Krieg, es kommt trotzdem Leid, es geht trotzdem schief, auch in persönlichen Beziehungen untereinander gehen Dinge schief. Und das kommt daher, dass wir nicht in dieser perfekten Beziehung mit Gott stehen. Und das heißt, diese beiden Trennungen, Jesus ist gekommen, um diese beiden Trennungen zu überwinden. Er kommt und macht einen Weg. Zuerst einmal, er hebt die persönliche Trennung zu Gott auf. Ich lese in Johannes Kapitel 3 weiter, jetzt Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn, also Jesus, an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Da in der Wüste mit der Bronzeschlange und so, das möchte ich schnell erklären, weil das ist eine Szene im Alten Testament, wo die Israeliten, das Volk Gottes, in der Wüste sind und sie leiden aufgrund dessen, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Ja? Also das ist eine Konsequenz von einem Ausleben dieser Trennung, ja? Von einem, wir wollen es auf unsere Art machen und nicht auf die Art, wie es richtig ist, auf deine Art. Und als Auswirkung davon leiden sie jetzt an einer Plage von Giftschlangen. Und Schlangen sind auch in der Bibel ein Bild für das Böse, ein Bild für den Teufel. Und das möchte ich jetzt kurz einen Ausschnitt davon vorlesen, aus dem vierten Buch Mose im Alten Testament, Kapitel 21 und die Verse 8 bis 9. Da sprach der Herr, also Gott, zu ihm, zu Mose. Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Die Geschichte ist für uns mit unseren westlichen Ohren vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber diese Sache, diese Situation deutet auf zwei Realitäten. Das erste ist, aufgrund von Gottes Gerechtigkeit gibt es eine gerechte Strafe für jede Sünde. Er ist absolut gerecht. Und die Strafe in diesem Fall zeigt sich in den Schlangen, diesen giftigen Schlangen. Sogar jeder, und das ist die Realität, ist, dass Gott absolut gerecht ist. Und jede Ungerechtigkeit, jeder Gedanke, der ungerecht ist, wird bestraft. Aber die zweite Realität ist, aufgrund von seiner perfekten Liebe macht er einen Weg, um diese Strafe auf sich zu nehmen. Jesus nimmt am Kreuz die Strafe auf sich. Und er wird sozusagen zur Schlange, ja, und er wird sozusagen zum Gift der Sünde. Er nimmt dieses Gift auf sich und befreit uns davon. Im Johannesbrief steht, wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, ja, so muss auch Jesus an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, jeder, der ihn anschaut, das ewige Leben hat. Diese Schlange in der Wüste damals ist nur etwas, das auf Jesus zeigt. Eigentlich ist Jesus derjenige, der am Kreuz die Sünde, dieses Gift, die Strafe, die Konsequenzen davon, dass Menschen von Gott getrennt ihr eigenes Ding machen, der diese Konsequenzen auf sich nimmt. Für uns. Und dieses Geschenk zeigt seine Liebe für uns. Ich lese weiter in Johannes 3. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus kommt in diese Welt, um die persönliche Trennung zu Gott aufzuheben, um die Konsequenzen dieser Sünde auf sich zu nehmen, damit wir das ewige Leben haben, das Leben, das mit der Quelle des Lebens verbunden ist, mit unserem Schöpfer verbunden, in perfekter Beziehung. Das hat Jesus gemacht. Und er hebt dadurch auch die Trennung der Welt zu Gott auf. Also sein großes Projekt sozusagen zur Wiedervereinigung von Himmel und von Erde ist aktuell im Gange. In Vers 17 steht, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dieses Projekt, diese Autorität, die Gott den Menschen gibt, um in seinem Sinne in die Welt hineinzuregieren. Und der Welt macht sein eigenes Ding, von Gott getrennt. Und jetzt kommt Jesus und er verbindet uns wieder mit dem Schöpfer. Und jetzt möchte er durch uns wirken, auf diese ursprüngliche Art, um in eine Welt hineinzuwirken, die noch immer getrennt ist von der himmlischen Realität. Aber jetzt gibt es durch Jesus und dann durch die Menschen, die zu ihm gehören, etwas in dieser Welt, das diese himmlischen Realitäten in die Welt hineinbringt. Und so werden immer mehr von diesen Auswirkungen, von dieser Trennung von Gott aufgehoben. Und am Ende der Bibel sehen wir ein Bild, wo der Himmel dann vollständig mit der Erde wieder vereint wird. Das ist ein Bild von der, also bildlich gesprochen, von der Stadt Gottes, die auf die Welt kommt. Die Welt wird komplett erneuert, unsere Körper werden komplett erneuert und als letzter Feind wird der Tod besiegt und es gibt die Auferstehung der Toten. Das steht in unserer Zukunft. Und es steht auch in der Bibel, dass die ganze Schöpfung sich nach diesem Tag sehnt. Im Römerbrief, im Neuen Testament, Kapitel 8 steht, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, das ist diese Auswirkung der Trennung von Gott. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes, das sind die Menschen, die durch Jesus wieder in dieser Beziehung zum Vater stehen. Der Sohn kommt in diese Welt, damit wir zu Kindern Gottes werden können und in Beziehung mit dem Vater stehen können. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und vielleicht bist du jemand, du sagst, dir ist Gerechtigkeit wichtig. Dir ist wichtig, dass Dinge sich ändern, dass das Leid, das wir sehen, gemildert wird. Dir ist wichtig, vielleicht auch die Umwelt, ja? Dir sind diese Dinge wichtig. Dann denke ich, dass das Projekt ist, in das du dich einbringen kannst. Weil das ist das Projekt, wo letztlich alles besser werden wird. Menschliche Projekte können manches Gute bewirken, keine Frage. Aber letztlich das Projekt, das auf ewige Sicht alles verändert, das gut für Menschen ist, das gut für die Schöpfung ist, das gut für die Gesellschaft ist, das gut in jeder Hinsicht ist, ist das Projekt, durch das sein Wesen immer mehr in die Welt hineingespiegelt wird und die Welt verändert und letztlich die Welt dann komplett erneuert und mit dem Himmel vereint. Das ist das Projekt, das Jesus möglich gemacht hat. Das steckt in dem Geschenk Jesus drinnen. Wir brauchen Jesus aus persönlichen Gründen. Die Welt braucht Jesus und die Welt braucht auch Menschen, die wissen, dass sie Jesus brauchen. Warum brauchen wir dieses Geschenk? Deswegen. Aber warum brauche ich ihn nicht nur, warum will ich ihn auch? Warum will ich dieses Geschenk? Warum möchte ich dieses Geschenk? Wahrscheinlich könnte ich stundenlang darüber reden, warum ich Jesus auch will, aber ich werde es nicht tun. Aber ich finde ihn wunderschön. Ich finde ihn unvergleichlich schöner als alles, was diese Welt zu bieten hat. Ich wünsche mir Gerechtigkeit für diese Welt. Ich wünsche mir Heilung für diese Welt, Heilung für die Umwelt. Ich wünsche mir Frieden. Ich möchte aber jetzt ganz konkret das an drei verschiedenen Aspekten festmachen, die alle mit dem Kreuz zu tun haben, die alle damit zu tun haben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Warum will ich Jesus? Und das eine ist, Jesus hat am Kreuz einen Sieg errungen. Er hat den Satan, das ist der Teufel, der Feind, er hat ihn besiegt, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt. Ich will in diesem Sieg leben. Ich liebe diesen Sieg, den Jesus errungen hat. In 1. Korinther, im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, steht das Folgende. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was er für den Herrn tut, vergeblich ist. Sein Reich kommt und es wird immer mehr auf der Erde, so wie es im Himmel ist. Und der Ausgang ist gewiss. Und ich liebe es, im Sieg zu leben. Wenn wir an das Kreuz denken, ja, dann ich denke, es ist nur bildlich gesprochen, das ist quasi die Wirkung nach unten. Ja. Er hat den Feind besiegt. Das ist ein Aspekt. Ja. Also die Wirkung nach unten quasi. Der nächste Aspekt ist die Wirkung nach oben. Jesus hat mit uns getauscht. Ich habe es vorher schon erklärt. Aber er hat die Auswirkung unserer Sünde auf sich genommen. Und dafür schenkt er uns die Auswirkung seines perfekten Lebens. Anders gesprochen, wir werden zu Kindern Gottes. Wir können mit diesem heiligen Gott in perfekter Beziehung stehen. Wir können vor ihm gerecht dastehen. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Die Wirkung nach oben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 steht, Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden. Die Wirkung nach oben, die Beziehung mit Gott, das ist gewaltig, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und es gibt ich möchte noch einen dritten Blick auf das Kreuz werfen mit euch, nämlich die Wirkung nach, ich sage, links und rechts, also die ausgebreiteten Arme von Jesus. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 9 und 10 steht, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Wir sehen am Kreuz den ultimativen Ausdruck seiner Liebe für uns. Und wenn du die einzige Person gewesen wärst, dann wäre Jesus trotzdem für dich gekommen. Jesus liebt dich. Und er liebt dich so sehr. Man muss sich das vorstellen, dass Jesus, der Gott ist, der Schöpfer ist, der gesprochen hat und alles ist entstanden, er liebt dich so sehr, dass er selber in Schwäche in die Welt kommt. Und nicht nur das, in der Bibel steht sogar, er hat dich schon vor Beginn der Zeit auserwählt. Das heißt, vor Beginn, bevor er dich erschaffen hat, hat er schon alles gewusst, was du verbocken wirst und was es ihn kosten wird, dafür zu zahlen. Und er hat gesagt, ich möchte für dich in die Welt kommen. Ich möchte für dich sterben. Ich liebe dich. Er hat genau gewusst. Und als er am Kreuz war, hat er genau gewusst. Er ist Gott. Ja? Er hat ganz genau gewusst, für wen er stirbt. Er hat ganz genau deine Sünde gekannt, die er bezahlt. Und er hat es gemacht aus Liebe für dich. Das sehen wir am Kreuz. Und das verändert was in mir. Dieses Wissen verändert alles. Im nächsten Vers steht, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Wie können wir einander nicht lieben, wenn wir verstehen, wie sehr er uns geliebt hat, oder? Und wenn wir verstehen, wie sehr er die andere Person geliebt hat. Es verändert alles. Die Beziehung, die mit Gott wiederhergestellt wird, stellt auch die Beziehungen untereinander wieder her. Das ist dasjenige, was diese Welt braucht. Und wenn wir in der Welt leiden, wenn wir in der Welt Schwierigkeiten haben, wissen wir nicht immer, was der Grund dafür ist. Aber eins wissen wir schon. Es ist keine fehlende Liebe. Es ist nicht, dass Jesus dich nicht genug liebt. Das hat er am Kreuz bewiesen. Er war selber bereit, das größte Leiden auf sich zu nehmen. So sehr liebt er dich. Es verändert alles. Also, ich brauche Jesus, ich brauche dieses Geschenk und ich will dieses Geschenk. In Jesus kommt der Schöpfer des Universums in unsere Welt, um sich selbst für uns hinzugeben. Der Schöpfer des Universums wird zur Schöpfung, er wird Mensch, damit wir die Schöpfung, Beziehung zum Schöpfer haben können. Wahnsinn. Und vor ca. 1500 Jahren hat ein bekannter Kirchenleiter, Augustinus, genau darüber gestaunt. Und er hat die folgenden Worte über Jesus geschrieben. Durch ihn ist alles geworden und er selbst wurde einer inmitten von allen. Er ist die Offenbarung des Vaters und der Schöpfer der Mutter, Sohn Gottes, der aus dem Vater hervorgeht ohne Mutter und Menschensohn, der aus der Mutter hervorgeht ohne einen Vater. Das ist gemeint ohne einen irdischen Vater. Das göttliche Wort vor aller Zeit, menschgewordenes Wort zur festgesetzten Zeit. Der Schöpfer der Sonne, geschaffen unter der Sonne. Der Urheber des Himmels und der Erde, auf der Erde erschienen unter dem Himmel. Der unaussprechlich Weise, in aller Weisheit ein lallendes Kind, den die Welt nicht fassen kann, er liegt in einer engen Krippe, der die Sterne lenkt, saugend an der Mutterbrust, so groß in seiner göttlichen Gestalt, ganz klein in Knechtsgestalt. Das ist die Bedeutung von Weihnachten und das ist das ultimative Geschenk. Das Motiv des Geschenks ist Liebe zu dir. Der Inhalt des Geschenks ist Liebe zu dir. Corrie ten Boom Corrie ten Boom und ihre Familie haben in Holland gelebt und aufgrund ihres Glaubens an Jesus haben sie ca. 800 Juden aus Holland geschmuggelt, bis das Ganze dann aufflog und sie mit ihrer Schwester und mit ihrem Vater von den Nazis verhaftet wurde. Ihr Vater ist dann kurz danach, ein paar Tage danach gestorben und ihre Schwester ist dann im KZ, circa 10 Monate nach der Verhaftung gestorben. Als Corrie ten Boom verhört wurde, hat sie dem Richter damals erklärt, dass geistig behinderte Menschen den gleichen Wert für Gott haben wie ein Uhrenmacher oder ein Leutnant. Und sie war selber Uhrenmacherin. Und natürlich für die Nazis, die haben geistliche behinderte Menschen getötet. Ja. Also sie ist dann ins KZ gekommen und im KZ hat sie mit ihrer Schwester mit Hilfe von hereingeschmuggelten Bibeln Bibelstudien abgehalten. Und es sind viele Häftlinge zum Glauben an Jesus gekommen. Eine absolut bemerkenswerte Frau. Und ich denke, in ihrem Leben sieht man, was das, was Jesus getan hat, bewirken kann. In ihrem späteren Leben hat sie dann das Folgende über Weihnachten gesagt. Wer kann zu Weihnachten etwas hinzufügen? Das perfekte Motiv ist, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Das vollkommene Geschenk ist, dass es einen einzigen Sohn gab. Die einzige Voraussetzung ist, an ihn zu glauben. Der Lohn des Glaubens ist, dass du ewiges Leben haben wirst. Brauchst du dieses Geschenk? Möchtest du dieses Geschenk? Jesus sagt Ja zu dir. Sagst du Ja zu ihm?